ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Wie verschieben sich die Machtverhältnisse? Was bedeutet das für die Zukunft? Und wie sollten sich die Länder darauf einstellen? Das sind alles Themen für einen Wirtschaftswissenschaftler. Und der ist heute Vormittag hier in SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Patrick Kaczmarczyk.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie morgens die Nachrichten hören, worauf achten Sie dann ganz besonders?
Ich muss gestehen, dass ich Nachrichten eher selten höre. Also ich mache das Handy an und schaue, was da aufploppt. Also da bin ich abhängig von dem, was mir Financial Times, Economist, Bloomberg und so weiter dann eben da aufzeigen. Wobei es natürlich schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl war die letzten Jahre. Also man wusste jetzt nicht, was für Nachrichten kommen, wenn man das Handy aus dem Flugmodus nimmt. Und ja, meistens sind das leider keine guten Nachrichten und man denkt sich so, oh Gott, also wo soll das alles nur hinführen?
Gab es jetzt in der vergangenen Zeit Nachrichten, die Sie da ganz besonders vielleicht auch überrascht, erschüttert haben?
Ja, erschüttert natürlich jetzt der Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran, weil das eine absolut verrückte Entwicklung ist, die das angenommen hat. Mit Venezuela genauso. Also man kann natürlich sagen, operativ ziemlich beeindruckend, wie es ein Land schafft, die Sicherheitsapparate eines anderen zu durchlöchern, zu zersetzen, dass man einfach reingehen kann, den Präsidenten entführen kann und dann wieder rausgehen kann. Kuba ist jetzt natürlich auch wieder so ein Thema. Also das sind dann Nachrichten, die einen aufgrund des Neuheitswerts, glaube ich, schockieren, dass es immer eine weitere Eskalationsstufe nimmt. Und bei anderen schrecklichen Nachrichten, Krieg in der Ukraine, also da hat man sich ja fast schon so dran gewöhnt. Das verfolgt man natürlich auch immer noch und schlägt auch noch mal die Hände über den Kopf zusammen. Aber es ist nicht mehr dieser Neuheitseffekt da, den man natürlich bei anderen Krisen jetzt noch hat.
Auf der anderen Seite kann man sagen, Kriege und Krisen hat es immer gegeben. Die Welt ist immer im Wandel. Sie sprechen jetzt vom Zerfall der Weltordnung. Übertreiben Sie da nicht?
Na, ich glaube schon, dass wir dabei beobachten können, wie all das, was jetzt irgendwie seit der Nachkriegszeit als Regel galt, wie das peu à peu und auch immer offener über Bord geworfen wird. Also zum Beispiel, wenn wir uns die Invasion der USA im Irak anschauen, 2003, war ja genauso ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aber da hat man sich ja zumindest nochmal bemüht, irgendwie so eine Scheinlegalität herzustellen, indem man da die Lügen aufgetischt hat von wegen, ne, Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Und das scheint jetzt mittlerweile völlig egal zu sein, auch wenn man sich die Kommunikation der USA gegenüber Kuba anschaut. Ist es auch so, ja, ich kann das nehmen, wenn ich will, und ich kann mit denen machen, was ich will. Und das ist, glaube ich, schon eine neue Dimension, wo ja die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird. Und ich glaube, in der Form, in der wir es jetzt erleben, das ist tatsächlich neu. Also es hat immer wieder Doppelstandards gegeben, ja, auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker etc. Wurde zu einer Zeit implementiert, als weite Teile der Welt noch kolonialisiert waren. Dann hatte man die Unabhängigkeitsbewegungen und Kämpfe und so weiter. Also das hat es schon immer gegeben. Aber ich glaube wirklich, diese Offenheit, mit der vor allem jetzt die USA diese Prinzipien über Bord werfen, das ist neu und bringt natürlich das ganze Gerüst ins Wanken.
Die internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik, welche Rolle spielt die denn bei uns so in der öffentlichen Wahrnehmung?
Also was die Entwicklungspolitik betrifft, da glaube ich zumindest, wenn ich den öffentlichen Diskurs verfolge, dass die meisten Leute darunter Verschwendung verstehen würden. Also entweder es versickert in irgendwelchen korrupten Autokratien oder es ist dann eben die berühmten Radwege in Peru, wo dann in Anführungszeichen sinnlose Projekte finanziert werden mit deutschen Steuergeldern. Und es kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland zerfallene Straßen haben, aber dann Radwege in Peru finanzieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Bild, das viele Menschen hier von Entwicklungshilfe haben.
Und Sie sind ja Berater bei der UNO, auch gerade für Entwicklungspolitik. Welches Bild haben Sie bekommen über die Jahre?
Naja, ein sehr viel differenzierteres. Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wie die Entwicklungshilfe in ihrem Volumen ist, da haben wir seit den 70er Jahren das 0,7%-Ziel. Also es besagt, dass die Industriestaaten, die reichen Länder 0,7% ihres Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe aufwenden.
Man kennt so von der NATO das 2%-Ziel.
Genau, ähnlich wie bei der NATO. Ähnlich auch wie bei der NATO ist es natürlich ein nicht bindendes Ziel. Es untermauert so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, aber die meisten Industriestaaten haben dieses Ziel nie erreicht. Deutschland hat das erste Mal 2016 erreicht. Und das war aufgrund der Flüchtlingskrise, weil in den ersten 12 Monaten die Versorgung von Flüchtlingen in dem Land auch auf die Entwicklungshilfe angerechnet werden kann. Dasselbe hatten wir jetzt auch beispielsweise mit der Ukraine. Auch dort gilt, wenn der deutsche Staat dann den Hotelbesitzern und Supermarktketten im Grunde die Reproduktionsarbeit oder die Reproduktion der Flüchtlinge hier, dass sie was essen, schlafen können und so weiter, bezahlt. Auch das gilt dann als Entwicklungshilfe. Kredite, die wir an andere Länder vergeben, gelten als Entwicklungshilfe. Die Finanzierung multilateraler Organisationen gilt als Entwicklungshilfe. Also es ist nicht so, dass man da jetzt selbstlos irgendwo einfach nur Gelder in der Welt verteilt.
Ja, und wenn es dieses Ziel von 0,7% gibt und es aber nicht erreicht wird, was hat man von so einem Ziel?
Ja, im Grunde, also ich meine, das ist ja auch in der öffentlichen Debatte so, dass es den meisten Leuten einfach egal ist. Auch in der Politik spielt das ja überhaupt keine Rolle. Jetzt auch die neue Regierung kürzt ja auch bei der Entwicklungshilfe und internationalen Zusammenarbeit. Auch die letzte hat das schon gemacht. Und ja, wenn es da keinen politischen Druck ist, dann ist das im Grunde das Erste, was fällt. Und ich weiß auch gerade jetzt bei der Ampelregierung, da war es überhaupt keine Frage, dass im Auswärtigen Amt und beim Bundesentwicklungsministerium, dass dort der Kürzungshammer am deutlichsten ausfallen würde. Das wurde überhaupt nicht verhandelt, gar nicht. Da wurde einfach gesagt, so, ihr habt die und die Einschnitte, über alles andere können wir reden, aber das ist uns völlig egal.
Wobei ja in der öffentlichen Wahrnehmung dann ja auch manchmal dieses Bild entsteht, Deutschland ist der Samariter der Welt. Also das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch Zerfall der Weltordnung.
Genau, und das relativiere ich dann eben aufgrund der Art und Weise, wie Entwicklungshilfe dann ausgestaltet ist. Weil es geht ja kein Cent von Reichen in arme Länder beispielsweise, wenn hier deutsche Vermieter und Supermärkte bezahlt werden dafür, dass wir hier Flüchtlinge versorgen. Oder wenn wir einen Kredit herausgeben und viel zu hohe Referenzzinssätze angenommen werden. Also gibt es eine Berechnungsmethode, wo man dann sagt, wenn die Entwicklungsländer sich sonst nur zu 10% verschulden könnten und wir geben denen für 5% einen Kredit, das ist ja schon mal was und diese Differenz kann man sich dann anrechnen lassen. Aber das Problem ist, dass diese Referenzzinssätze, also was die Entwicklungsländer dann zahlen müssten, systematisch zu hoch angesetzt werden, sodass dieser ganze Betrag einfach unglaublich hoch inflationiert wird. Oder wenn wir uns mal überlegen, multilaterale Institutionen, auch die haben natürlich irgendwo ein bestimmtes politisches Interesse in ihrem Mandat und in ihrer Funktionsweise. Und das finanzieren wir auch mit.
Wem nützt denn am Ende die Entwicklungshilfe?
Also so wie die sie jetzt gestaltet ist, das ist im Grunde ein Tropfen auf einen heißen Stein, der einfach verdampft ohne große Wirkung. Es gibt punktuell Projekte, wenn mal irgendwo ein Brunnen gebaut wird oder irgendwo eine Schule oder sowas, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es dann nützlich sein kann. Aber es ist wirklich sehr, sehr punktuell und konzentriert.
Wir sprechen über Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe. Gucken wir doch mal, wie sich die Armut oder die Armutsbekämpfung entwickelt hat. Also in China wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Indien ist die schnellste wachsende Volkswirtschaft, liegt bei 7% Wachstum. Das sind doch ganz vorzeigbare Entwicklungen, oder?
Ja, also vor allem China ist eine sehr beeindruckende Entwicklung, muss man sagen. Wobei man da hinzufügen muss, dass es sehr wenig mit Entwicklungshilfe zu tun hat und auch wenig mit den sonst marktliberalen Programmen, die sonst im globalen Süden überall durchgesetzt wurden. Im Gegenteil, der chinesische Staat war sehr aktiv. Er hat eine sogenannte Joint-Venture-Pflicht gehabt. Also ausländische Direktinvestoren mussten ihre Technologien mit chinesischen Partnern teilen. Die Kreditströme wurden sehr, sehr stark staatlich gelenkt. Es gibt immer noch enorm restriktive Regelungen bei den Kapitalmärkten. Beispielsweise haben wir in China immer noch eine Währung für Onshore und eine Währung für Offshore. Es gab spezielle Zonen, in denen bestimmte Entwicklungsmodelle ausprobiert wurden, auch staatlich initiiert. Und auf diese Weise hat es der Staat da eben geschafft, Märkte zu schaffen und zu formen, die sich dann gut entwickeln konnten.
Und dennoch gibt es weiterhin Entwicklungshilfe und diese Fragen werden dann immer wieder gestellt, ja, ist das denn eigentlich nötig?
Also meine Sicht in dem Buch ist, dass Entwicklungshilfe weder das Problem noch die Lösung für alles ist. Es kann zu einem Problem werden, wenn von heute auf morgen extrem radikal gekürzt wird, weil kurzfristig diese Alternativen einfach nicht ersetzt werden können. Also wir haben es sehr gut gesehen bei den Kürzungen von USAID, die Elon Musk durchgeführt hat. wo ja, Millionen von Menschen davon betroffen waren. Viele Kinder gestorben sind, weil sie kurzfristig ihre Medikamente nicht bekommen hatten. Und also da spürt man die Auswirkungen, wenn man das kurzfristig ja, radikal einstampft. Worum es viel mehr gehen müsse, ist eine Emanzipation der Entwicklungsländer von den internationalen Kapitalmärkten, dass die sich zu möglichst günstigen Konditionen selbst verschulden können und auf diese Weise selbst aus sich heraus wachsen können.
Ja, wie ist das denn grundsätzlich? Also Deutschland ist nach den USA zum Beispiel bei der UNO der zweitgrößte Geldgeber. Wie läuft dieses ganze Prinzip?
Also wenn wir uns anschauen, wofür diese Gelder vergeben werden, da ist ein verhältnismäßig kleiner Teil für, ich sag jetzt mal, normale Kernaufgaben, dass eine Organisation wie die UNO funktioniert, also dass dieser ganze Apparat da irgendwie finanziert wird, und ganz viel oder ein hoher Anteil dieser Gelder ist sozusagen zweckgebunden, also earmarked heißt es dann immer im Englischen, und dann sagt das Geberland so, wir möchten jetzt damit zum Beispiel Umweltprogramme machen, und dann müssen die UNO-Agenturen, die das Geld bekommen, das dann jeweils umsetzen, und wenn man dann entsprechend ja, an der Finanzierungsschraube diesen Hebel hat, dann kann man damit natürlich sowohl inhaltlich schon einiges bewegen, also in welche Richtung es gehen soll, weil man entscheidet, für was Geld ausgegeben wird. Auf der anderen Seite, wenn man der UNO die Luft abschnüren will, so wie das jetzt gerade der Fall ist von autoritär regierten Staaten, kann man das da natürlich auch gut tun. Und das ist auch genau der Hintergrund, weshalb die USA die Gelder zurückdrehen, weshalb Deutschland auch das Geld zurückdreht, wobei Deutschland jetzt nicht unbedingt ein autoritär regierter Staat ist. Also es gibt, glaube ich, mittlerweile starke autoritäre Züge, die wir erleben. Das hat ja auch der Europarat beispielsweise jetzt mit den Palästina-Protesten kritisiert, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht ist. Aber natürlich sind wir noch ganz weit von amerikanischen Verhältnissen weg. Nichtsdestotrotz, ne, auch da wird dann gesagt, naja, also wenn wir die Gelder kürzen.
Auch da gibt es jetzt viele Punkte zu diskutieren. Wir wollen bei unserem roten Faden bleiben bei der Entwicklungshilfe. Und wenn wir da gucken, wie die Gelder denn verteilt werden, also ist das so, wer das meiste Geld gibt, kann dann auch darüber entscheiden, wo es hingeht? Oder wie ist dieses Prinzip, um das mal mit der Entwicklungshilfe zu verstehen?
Also bei der Zweckbindung schon. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass die dann da hingehen und sagen, ihr müsst jetzt genau das und das und das machen, sondern da geht man beispielsweise zu einer Entwicklungsagentur wie der UNDP, also dem Entwicklungsprogramm, und dann sagt man dort, hier, wir haben hier, was weiß ich, 10, 15, 20 Millionen, und wir würden dann gerne irgendwie ein Programm zur Nachhaltigkeit haben, zum Beispiel. Und dann gibt es dann dort bestimmte Programme, die dann eben in diesem Bereich jetzt aufgesetzt werden. Aber es ist nicht so, dass die UNDP das Geld nehmen könnte und dann für andere Sachen einfach einsetzen könnte. Das geht dann nicht.
Aber es lässt sich festhalten, das ist schon ein Machtinstrument.
Ja, natürlich, ganz klar. Also wer die Geldflüsse kontrolliert, der bestimmt dann auch inhaltlich die Richtung, in die es geht, und kann natürlich auch Druck ausüben. Weil wenn man dann sagt, naja, wir kürzen euch die Gelder, wenn ihr dieses und jenes macht, dann überlegt man sich das als Organisation auch schon zweimal, ob man ja, das macht, was man da vorhat.
Sie arbeiten eng mit der UNO zusammen, sind da Berater, sind Politökonomen. Vielleicht können Sie uns Ihre Arbeit einfach mal so beschreiben. In Ihrem Buch habe ich das so wahrgenommen. Das ist so ein Augenöffner, denn vieles davon ist so in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht bekannt. Wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben?
Ja, also zunächst einmal würde ich den Befund teilen, dass das Thema unterm Radar fliegt. Also um eine Anekdote zu nennen, der ehemalige Chefvolkswirt der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, also der UNCTAD, bei der ich die meiste Beratungstätigkeit absolviere, der hat 2001, war das glaube ich, ne, wobei das war ein bisschen später, irgendwie Mitte der Nullerjahre, war der dort Chefökonom, und es gibt einen ganz wichtigen Bericht der UNCTAD, den Trade and Development Report, was so ein Flagship Report ist, und da werden alle wichtigen Entwicklungen, die es so auf den globalen Märkten gibt, analysiert, erläutert und so weiter, und die geben in allen Ländern Pressekonferenzen, und in Deutschland war das Interesse gleich null. Also teilweise hat sich in der Bundespressekonferenz ein einziger Journalist dort verirrt, und ja, dann haben die dann irgendwann die Vorstellung des Berichts in Deutschland eingestellt und das seither auch nicht wieder aufgenommen. Und ja, so fliegen die Kollegen um die Welt, erzählen ihnen überall, was los ist im globalen Süden. Nur in Deutschland, ja, da macht man eine Ausnahme. Und meine Arbeit war, also wir machen viel im Bereich Technical Assistance, so nennt man das, dass man im Grunde wirtschaftspolitische Analysen absolviert. Da habe ich 2021 angefangen, wo wir die Stabilität von Finanzmärkten analysiert haben, und bin dann jetzt in den letzten Jahren mehr in der Africa LDC and Special Programs Division unterwegs gewesen, wo wir vor allem mit den ärmsten Ländern der Welt zusammenarbeiten und uns die Entwicklung der produktiven Kapazitäten dort anschauen. Also auch ganz viel jetzt im Infrastrukturbereich vor allem.
Und was man so merkt hier an den Rückmeldungen der SW1-Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, also Entwicklungshilfe bringt doch nichts, das wandert in schwarze Kanäle oder sorgt für Überbevölkerung. Also das sind so viele Sätze, die da ankommen, die wahrscheinlich so in der Allgemeinheit im Kopf hängen. Was sagt der Experte dazu?
Ja, also das ist auch das Bild, das vermittelt wird, da haben wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen. Und natürlich wird man vereinzelt Projekte finden, die blöd sind, ineffizient sind oder sonst irgendwas. Aber das dann gleich aufs ganze Konzept zu übertragen, ist ein bisschen schwierig. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, das haben wir auch schon drüber gesprochen, Entwicklungshilfe jetzt nicht nur ist von wegen, naja, wir gehen jetzt zu irgendwelchen Ländern und geben denen einen Koffer Geld, damit sie mit dem machen können, was sie wollen. Das ist mitnichten so. Also Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland zählt mit dazu, Kredite zählen mit dazu, Finanzierung multilateraler Institutionen zählt mit dazu, die dann wiederum auch als machtpolitisches Instrument genutzt werden, nicht ausschließlich, aber definitiv auch. Entwicklungshilfe aus Deutschland ist, glaube ich, auch knapp ein Drittel ungefähr, verteilt sich auf die MENA-Region, also Middle East, Nordafrika. Dort hat man natürlich ein ganz klares Interesse daran, die Flüchtlinge möglichst wegzuhalten, was nicht unbedingt Demokratieförderung heißen muss. Also damit werden auch schon einzelne Interessen verfolgt.
Wie ist das mit der Überbevölkerung? Ist da was dran?
Nee, das ist Quatsch, das muss ich auch jetzt mal so ganz offen sagen. Also man sieht ja auch gerade dort, wo Länder sich wirtschaftlich entwickeln, dass da die Fertility Rates, also die Geburtenraten dann zurückgehen. Und es ist auch oft einfach für die Familien dort, wo die sozialen Sicherungssysteme sehr schlecht sind, die brauchen einfach Leute, die auf dem Feld mit anpacken, die, wenn sie alt sind, sie versorgen. Und deshalb haben wir dort höhere Geburtenraten, weil in dem Mindset das dann eben das Netz ist, auf das die älteren Generationen dann zurückfallen können. Aber mit fortschrittlicher wirtschaftlicher Entwicklung gehen die Geburtenraten tendenziell zurück.
Sie sind weltweit viel unterwegs. Vielleicht haben Sie mal so ein Beispiel, wo Entwicklungshilfe wirklich gegriffen hat, wo es erfolgreich war.
Also es gibt immer mal wieder Projekte, wenn jetzt beispielsweise ein Brunnen irgendwo gebaut wird oder Brücken oder Straßen saniert werden, weil das ist ja ganz häufig so, zum Beispiel, dass nehmen wir mal die Landwirtschaft in den afrikanischen oder Staaten südlich der Sahara, wo Stromnetz teilweise überhaupt nicht vernünftig ausgebaut ist, Wasserversorgung sehr, sehr schlecht ist. Und dann können die dortigen Bauern ihre Felder nicht vernünftig bewässern und sind dann eben mit, im Englischen heißt es Rainfed Agriculture, also man hofft im Grunde auf den Regen, dass der dann eben die landwirtschaftliche Produktion voranbringt. Und das ist jetzt gerade im Kontext des Klimawandels unglaublich schwierig und schädlich. Und so gab es verschiedene Projekte, die dann dafür gesorgt haben, dass vernünftiger Zugang zu Strom, Wasser etc. Aufs Land kam. Dort lebt der Großteil der Bevölkerung in den Staaten des globalen Südens. Und dass dann dort aufgrund dieser Investitionen dann auch die landwirtschaftliche Produktion, die Produktivität in der Landwirtschaft enorm angezogen hat und Familien sich selbst besser ernähren konnten.
Wir haben eben über Entwicklungshilfe als Machtinstrument gesprochen und als geopolitische Spiele sind die auch schon immer benutzt worden. Wie ist das denn gewesen, auch vor dem Kalten Krieg beispielsweise?
Also was wir auf jeden Fall sehen, ich meine, vor dem Kalten Krieg hatte man ja jetzt keine klassische Entwicklungspolitik. Das war ja brutale Kolonialpolitik mit Besatzung und der ganzen Infrastruktur, Straßen, Häfen, Abbau von Rohstoffen, aber auch das ganze Administrative drumherum, die Bildung war darauf ausgelegt, Rohstoffe aus dem Boden zu holen, jetzt gerade in afrikanischen Staaten und die dann eben in den Industrieländern des Nordens zu verarbeiten.
Und da gab es dann ja auch immer Interessen von afrikanischen Staaten hinsichtlich, ob man sich dem Osten oder dem Westen zuwendet.
Genau, das war dann vor allem während des Kalten Krieges der Fall und der wurde dann teilweise auch über Entwicklungshilfe sehr brutal ausgetragen. Also man denke an die Ermordung von Patrice Lumumba durch westliche Geheimdienste und dann, also jetzt im Kongo beispielsweise, der jetzt ja auch wieder unter Donald Trump mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, weil dort wichtige Rohstoffe für die Energiewende vorhanden sind. Die Sowjets wiederum haben beispielsweise Somalias Diktator lange unterstützt und mit dem Ende des Kalten Krieges gab es dann halt auch wirklich so diesen Sudden Stop, von dem wir auch schon gesprochen haben, der Entwicklungshilfe. Also von einem Tag auf den anderen wurden die Gelder eingefroren, brauchte man nicht, und dann sind die Systeme wieder in sich zusammengekracht. Und das unterstreicht einfach nur das Argument, dass es eben systemische Reformen und Strukturen braucht, die es den Ländern ermöglichen, nachhaltig und aus eigener Kraft zu wachsen, und Entwicklungshilfe hier und da punktuell mal was leisten kann, aber im Grunde jetzt nicht, ich sag mal, das Allheilmittel für alles ist.
Gab es denn in der Vergangenheit schon Zeiten, wo Sie sagen, ach, da hat das ganz gut geklappt mit der Kooperation, da hat man ganz gute Wege gefunden?
Also ich glaube, tatsächlich waren diese 30 Jahre in der Nachkriegszeit, dieser sogenannten Trente Glorieuse, obwohl man da natürlich auch den offenen Kolonialismus noch hatte, da hatten wir in den Staaten des globalen Südens, sowie im Norden auch übrigens, die höchsten Wachstumsraten, die wir jemals gesehen haben. Und das war eine Zeit, wo der Marktliberalismus eben noch nicht so gewütet hat. Also in einigen Schlüsselbereichen gab es eine staatliche Kooperation. Die Finanzmärkte wurden sehr, sehr stark an die Kette gelegt. Es gab keine enorme Preisvolatilität, gerade bei den Rohstoffpreisen, was dann ja auch viele Entwicklungsländer destabilisiert. Die Wechselkurse waren fest, aber anpassbar. Und die Marktintegration war jetzt noch nicht so tief, wie es dann eben unter dem, was Danny Roderick, also ein Professor aus Harvard, als Hyperglobalisierung bezeichnete, wo dann im Grunde die Politik darauf ausgelegt war, dass die gesamte Welt wie ein Markt dann irgendwie konvergieren sollte. Und ich glaube, so ein bisschen mehr in diese Richtung müssten wir uns wieder bewegen, dass wir den Staaten mehr Spielräume zulassen, auch dort mehr demokratische Spielräume schaffen und dafür dann aber diesen Aspekt der Hyperglobalisierung fallen lassen. Also da bewegen wir uns in diesem Trilemma, das Roderick aufgezeichnet hat, zwischen nationaler Souveränität, Demokratie und Hyperglobalisierung, wo er gesagt hat, man kann immer nur zwei von diesen dreien haben.
Das ist wie Unterricht in Wirtschaftspolitik heute bei uns in SWR1 Leute mit Patrick Kaczmarczyk, Wirtschaftswissenschaftler und Politökonom. Und Sie haben eben das Stichwort Hyperglobalisierung benannt. Was kann man da festhalten, dass sich dadurch der globale Norden reich entwickelt hat und der globale Süden den Kürzeren gezogen hat?
Das war mit eine Folge dieses Modells. Was darunter zu verstehen ist, ist, dass man die Welt als einen einzigen Markt irgendwie gestalten will. Also, dass man sämtliche Regeln universell anwendet. Das war jetzt gerade in den 90ern zur Hochzeit dieser sogenannte Washington-Konsensus, was so ein bisschen wie das Glaubensbekenntnis des Marktliberalismus war. Also im Grunde war da die Griechenland-Politik so ein bisschen ausbuchstabiert. Der Staat muss sich zurückziehen, Steuersenkungen, Privatisierungen etc., alles, was dazugehört. Und das hat man dann in die gesamte Welt exportiert.
Ja, und der globale Norden steht ja noch ganz gut da, und uns schreiben die Menschen, Hubert aus Horb zum Beispiel, also mich interessiert dieser sogenannte globale Süden herzlich wenig, wenn nicht zuallererst dafür gesorgt wird, dass unser Leben in Deutschland wieder bezahlbar wird. Oder Conny schreibt, Deutschland ist im Bereich Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Pflege und vieles mehr selbst ein Entwicklungsland. Da wäre das Geld besser investiert als in anderen Ländern. Man kann nur das Geld verschenken, das man übrig hat. Leider hat Deutschland kein Geld mehr übrig. Können Sie die Ansicht verstehen?
Die Ansichten kann ich verstehen. Ich meine, das ist so ein bisschen der, innenpolitische Aspekt der Außenpolitik. Also man kann hier nicht die Wirtschaft und Infrastruktur verkommen lassen und dann sich gleichzeitig irgendwie, das ist ja der Grund, weshalb Entwicklungspolitik dann damit kein Blumentopf zu gewinnen ist, auch wenn es natürlich das eine mit dem anderen eben nichts zu tun hat. Also es wird ja gerne so ausgespielt, wir zahlen die Radwege in Peru und deswegen haben wir dann hier Schlaglöcher in den Straßen oder so.
Aber wäre es nicht sinnvoll, erstmal die Schlaglöcher zu dichten?
Ja, aber man kann ja auch beides machen, und dass das Geld dafür da ist, ich meine, das sehen wir ja jetzt. Wir haben das Sondervermögen für die Infrastruktur, man müsste das irgendwie noch verstetigen. Bei den Militärausgaben haben wir jetzt sogar überhaupt keinerlei Begrenzung für die Ausgaben, und das obwohl der wirtschaftliche Nutzen davon recht begrenzt sein wird. Und trotzdem, auf den Anleihenmärkten ist es jetzt nicht so, dass Deutschland da die Staatspleite droht.
Kritik dennoch gerade auch bei uns in den Nachrichten, dass das sogenannte Sondervermögen zweckentfremdet verwendet wird. Also auch da ist man nicht zufrieden, wie die Gelder verteilt werden.
Ja, aber da muss man die Bemessungsgrundlage, muss man sich mal genau anschauen. Ich habe jetzt die Studie vom IW und vom IFO nicht genau gesehen, aber so wie davor argumentiert wurde, wurden immer geplante Investitionen, die nicht finanziert wurden, mit Investitionen verglichen, die jetzt finanziert werden. Also um es mal auf ein Beispiel herunterzubrechen, wenn eine Kommune eine 1 Million Euro für eine Reparatur der Brücke vorgesehen hat, aber das Geld dafür nicht aufbringen konnte, ist das jetzt, wo es finanziert werden kann, in dem Sinne keine zusätzliche Investition. Aber diese Investition hätte nicht stattgefunden, wenn es dieses Sondervermögen nicht gäbe. Von daher muss man einfach darauf achten, dass man da eine vernünftige Vergleichsgrundlage schafft.
Und wenn wir jetzt wieder zu Ihrem Titel kommen, der Zerfall der Weltordnung. Also Sie sagen, die globale Welt steht vor einem historischen Bruch. Aber was bedeutet das?
Also ich meine, noch haben wir ja die Institutionen, mit denen wir arbeiten könnten, wenn wir sie reformieren würden. Und ich glaube, die Institutionen sind in ihrem Kern, so wie sie geschaffen wurden, als Relikt der Nachkriegszeit, funktional und haben die richtigen Ansätze und Mandate. Man müsste das aber entsprechend gerade rücken und dafür sorgen, dass Wohlstand für alle global wirklich möglich wird.
Aber gerade rücken würde ja wahrscheinlich erstmal bedeuten, ja, der globale Norden steht schlechter da und der globale Süden holt erstmal auf. Das wäre etwas, was hier natürlich niemand möchte.
Ja, und da muss man sich mal überlegen, wie nachhaltig denn so eine Welt ist, in der wir ständig allen diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Also das mag aus unserer Perspektive vielleicht kurzfristig wünschenswert sein. Langfristig, glaube ich, ist das mitnichten der Fall, weil man dadurch einfach nur Konflikte und Instabilitäten generiert. Von daher, ja, müssen wir uns einfach mit den demografischen Realitäten auf dieser Welt, müssen wir uns mit denen zurechtfinden. Und der Westen an sich stellt vielleicht gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehntel der Weltbevölkerung. Und von daher sollten wir auch dafür sorgen, dass wir mit dem, was wir haben, zwar alles in die Waagschale werfen, damit das ich sage jetzt mal, ein System wird, das der Charta der Vereinten Nationen auch wirklich Ausdruck verleiht. Aber zu glauben, dass wir im Grunde jetzt weiterhin im Fahrersessel bleiben sollten, das ist unglaublich kurzfristig gedacht.
Wie kann denn ein Umdenken in der Wirtschaftspolitik aussehen? Darüber sprechen wir heute mit Patrick Kaczmarczyk. Also Sie machen den marktliberalen Umbruch als Krise aus. Und was im globalen Norden funktioniert, kann das denn nicht auch woanders gut gehen? Könnte man ja auch fragen.
Ja, also das Problem ist ja, dass viele der Methoden, die der globale Norden angewandt hat, um reich zu werden, dass die den ärmeren Staaten verwehrt bleiben. Und so reproduziert sich dann im Grunde ein Modell, das dann jetzt gerade in Afrika südlich der Sahara stark auf der Ausbeutung von Rohstoffen aufgebaut ist und wo eine Diversifizierung der Wirtschaft nicht vorankommt.
Also das Prinzip Ausbeutung abzuschaffen, wie kann das gelingen?
Also man müsste da, glaube ich, über verschiedene Hebel angehen. Die ersten Maßnahmen, die würde ich als kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen bezeichnen. Die Kapitalkosten für die Länder sind einfach zu hoch. Also wir haben ja auch viel über Entwicklungshilfe gesprochen, um das mal in ein Verhältnis zu setzen. Wir hatten 2021, also noch bevor dieser Ukraine-Schock kam und die Zinswende kam, hatten wir Entwicklungshilfe, die von den Industriestaaten in den globalen Süden ging, von 211 Milliarden. Also das ist das, was die reichen Länder an den globalen Süden überwiesen haben. Umgekehrt mussten aber die Entwicklungsländer insgesamt knapp 444 Milliarden an Schulddienstleistungen zahlen, also Zinsen im Grunde. Und da muss man dran ansetzen, dass die Finanzierungskosten viel zu hoch sind. Jetzt haben wir wahrscheinlich den nächsten Schock, je nachdem, wie lange die Krise im Iran weitergehen wird, wo ja auf diese extrem fragile Situation, die wir seit 2022 haben, dann jetzt nochmal einer draufgesetzt wird. Von daher müsste man da gucken, dass man über die Streichung von Schulden beispielsweise spricht. Man müsste darüber sprechen, wie man Sofortmaßnahmen ausweiten kann, beispielsweise über eine Herausgabe der Währung des Internationalen Währungsfonds. Da können wir auch vielleicht nochmal später drüber ein bisschen genauer quatschen.
Ja, Sie können ja Ihren Gedanken gerade sagen. Ja.
Also der Internationale Währungsfonds, es gibt ja jetzt zwei große Entwicklungsinstitutionen. Zum einen die Weltbank, dann den Internationalen Währungsfonds. Die Weltbank ist halt vor allem für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten da. Also wenn irgendwo eine Straße, Brücke oder ein Stromnetz gebaut werden muss. Und der IWF macht dann so diese große Makropolitik, wenn man so will. Und der IWF gibt auch sogenannte Special Drawing Rights aus. Also das ist im Grunde eine Währung, die er herausgibt. Und beispielsweise nach der Finanzkrise 2008 war das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, dass ärmere Staaten an Devisen gekommen sind, um liquide zu bleiben. Dass der IWF einfach seine SDRs ausgeweitet hat.
Man merkt, Sie sind viel englischsprachig unterwegs in Ihrer Arbeit natürlich.
Genau, genau. Und etwas Ähnliches könnte man auch jetzt aufsetzen. Man könnte jetzt auch überlegen, die Initiative der, ist auch wieder ein englischer Begriff, der Debt Service Suspension Initiative, also dass man im Grunde die Zahlungen für die Zinsen kurz aufhebt und einfach in der kurzen Frist den Entwicklungsländern mehr Spielräume gibt, um die Krisen kurzfristig zu handeln.
Also es klingt ja so im Grunde, als würde man sagen, okay, wir setzen mal eben alles auf Null und dann hat jeder die gleichen Chancen.
Genau, wir setzen alles auf Null, so bekommt man erstmal ein bisschen mehr Spielräume und man müsste dann aber natürlich langfristig schauen, nicht, dass es dann so ist, naja, dass wir dann in 5 oder 10 Jahren wieder beim selben Problem sind und da müsste es über andere Maßnahmen gehen. Also wir müssten, ich weiß nicht, machen wir das, ja, es müsste darüber gehen, dass vor allem jetzt in die Kapitalmärkte interveniert wird, dass Währungsspekulationen unterbunden werden, dass Spekulationen mit Rohstoffpreisen unterbunden werden, dass die Kapitalmärkte bzw. die Zentralbanken so intervenieren, dass es keine relativen Veränderungen in den Wettbewerbsfähigkeiten der Volkswirtschaften gibt. Also all das würde voraussetzen, dass die Staaten miteinander kooperieren.
Sie müssen jetzt selber grinsen. Klingt nach schöne neue Welt. Ist das nicht eine komplette Utopie, von der Sie da träumen?
Ja, es ist eine Utopie, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, man hat ja auch, gerade wenn wir uns den Zusammenbruch der Weltordnung in der Zwischenkriegszeit anschauen, da hat man ja im Grunde erst in den späten 30er Jahren begriffen, was da überhaupt schiefgelaufen ist. 1944 gab es dann die Konferenz in Bretton Woods in New Hampshire, wo dann die Siegermächte zusammengekommen sind und gesagt haben, so, wir brauchen ein vernünftiges Wirtschaftsmodell, damit sich so etwas wie jetzt in Deutschland, was da passiert ist, damit sich das nicht wiederholt, auch in Italien natürlich nicht. Dort hatten wir mit Mussolini auch einen Diktator. Und so wurde im Grunde ein neues Wirtschaftsmodell als Antwort auf Hitler und Mussolini verstanden. Und genau sowas bräuchten wir auch, ohne dass idealerweise eine Katastrophe passiert, weil wir wissen im Grunde, was zu tun ist, wenn man in die Geschichte schaut. Das Problem ist, dass dem natürlich politische Interessen gegenüberstehen. Und ja, ich will mir nicht ausmalen, wie ein neuer Knall aussehen müsste, den wir dann zu adressieren hätten und dann vielleicht bei dem rauskommen würden, was wir jetzt auch schon tun könnten.
Jetzt haben wir viele Krisen angesprochen heute Vormittag. Es gibt ja diesen Satz, in der Krise liegt die Chance. Sehen Sie da eine Chance für eine neue Weltordnung?
Also auf der einen Seite kann man natürlich die Gefahren, von denen wir ständig sprechen, nicht negieren. Die sind da, die sind real. Und wenn es jetzt in irgendeine Art internationale Anarchie abgleiten würde, wäre das natürlich hochproblematisch, wenn man nicht wüsste, was da kommt. Aber auf der anderen Seite steckt da, glaube ich, auch ein Körnchen Wahrheit in diesem Satz drinne. Und wenn wir es schaffen, die Institutionen, die wir haben, vernünftig zu reformieren, dem globalen Süden mehr Mitsprache zu geben, Kapitalmärkte zu stabilisieren, den Ländern mehr industriepolitische Spielräume zugestehen, dann können wir, glaube ich, tatsächlich von einer Chance reden, dass sich insgesamt der Wohlstand auf dieser Welt verbessern wird und dass wir gleichzeitig auch die Klimaziele einhalten können.
Ja, aber dann gibt es so viele korrupte Staaten auf der Welt und man mag sich gar nicht vorstellen, in was für ein Chaos das dann vielleicht abgleiten mag.
Ja, aber wir haben auch gesehen, dass es mit sehr korrupten Staaten, zumindest wenn die nationalen Staaten ein bisschen mehr Spielräume hatten, also jetzt gerade in der Nachkriegszeit, dass dort auch höhere Wachstumsraten erzielt wurden. Und ich meine, wenn wir jetzt auch in den anderen Ländern Bedingungen schaffen, wo die Wirtschaft wachsen kann, dann werden auch, so bin ich absolut überzeugt von, diese autoritären Regime und korrupten Regime geschwächt. Also ich meine, Armut ist ja auch eine Form der Verengung von Menschen. Ja? Also wenn es um Entwicklungspolitik geht, das machen wir ja nicht dazu, dass die Leute irgendwie, dass wir tolle BIP-Zahlen haben oder dass wir Wachstum haben oder so, sondern es geht da, um es mit dem Philosophen Amartya Sen zu sagen, der hat das genannt Development as Freedom, also Entwicklung als Freiheit, dass man die Freiheitsgrade der Menschen erweitert. Und wenn man die Menschen aus der Armut holt die sich dann vielleicht nicht mehr von heute auf morgen Gedanken machen müssen, wie sie über die Runden kommen, sondern eine gewisse materielle Grundlage haben, dann bietet das natürlich ganz andere neue Freiheiten und dadurch könnten auch politische Freiheitsgrade dann beispielsweise erweitert werden.
Wenn wir da in der Philosophie bleiben, Ihrer Welt nach gäbe es nur Gewinner, aber ist die Welt nicht einfach so aufgeteilt, es gibt Gewinner und Verlierer?
Ja, das werden wir sehen. Einige Leute würden dann natürlich auch verlieren. Also ich denke jetzt gerade an die Finanzmärkte des Nordens beispielsweise, die da nicht mehr Casino spielen können würden. Also natürlich würde das sehr bestimmte Interessensgruppen, sehr machtvolle Personen zu Verlierern machen. Von daher würden wir da immer noch in dieser Welt bleiben. Wobei man dann auch sagen muss, ob man jetzt, wenn man irgendwelche Milliardäre angeht, ob das dann wirklich Verlierer sind, in Anführungszeichen, das könnte man dann auch debattieren. Aber ja, grundsätzlich müssten sich die Staaten insgesamt gegen diese Interessen stellen, sie durchboxen und dann glaube ich, ist es tatsächlich möglich, zumindest in der Theorie, Wohlstand für alle zu schaffen. Ob wir das in der Praxis umsetzen, sei mal dahingestellt.
Ja, in der Theorie. Und da merkt man, wie schwierig sowas ist. Und Sie als Berater bei der UNO werden das natürlich im alltäglichen Geschäft merken, wie schwierig sowas ist. Warum war es Ihnen dennoch wichtig, so eine Utopie zu schreiben?
Nun, dass man einfach eine Richtung hat, in die es hingeht. Also natürlich könnte man auch ein Buch, also ich habe, um eine andere Buchempfehlung zu geben, jetzt von Danny Roderick, den wir auch schon vorher angesprochen haben, ein Politökonom an der Harvard-Universität, hat ein Buch über Shared Prosperity in a Fractured World. Also der ist genau von diesen Brüchen und Strukturen ausgegangen und hat dann gesagt, gut, wie können wir da jetzt eben mit am besten arbeiten? Und im Grunde kommt der zu dem genau gleichen Schluss.
Das ist der mit dem Trilemma, ne?
Den genau, das ist der mit dem Trilemma. Und der sagte, dass wir von diesen Idealvorstellungen abkehren müssten. Aber das ermöglicht zugleich die Chance, dass es den Ländern mehr Spielräume gibt. Auf der anderen Seite werden wir immer in ganz essentiellen Fragen, Kapitalmärkte, Währungen an allererster Stelle, werden wir immer auf Kooperation angewiesen sein. Und darum geht es, dass man dort, wo es diese Kooperation braucht, auch wirklich hart reingeht und dort gute, solide, institutionelle Strukturen schafft und bei in vielen anderen Bereichen einfach den Staaten und Unternehmen dieser Welt auch ein gewisses Maß an Freiheit gibt.
Was macht Ihnen denn trotz all dieser Kriege und Krisen in der Welt dennoch Hoffnung, dass so eine Utopie irgendwann mal wahr werden könnte?
Ich hoffe nicht auf sowas, das muss ich auch ehrlich sagen. Also ich bin gläubiger Katholik, wenn man so will. Und von daher vertraue ich da auch einfach in dem Sinne auf den lieben Gott, der uns hält. Und ich weiß, dass ich nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Und das gibt mir Ruhe und dann ist das Outcome auch egal. Man arbeitet natürlich darauf hin, aber ob man das jetzt kommt oder nicht, ich will nicht sagen, das ist mir egal, aber bin ich eben, setze ich mal andere persönliche Schwerpunkte.
Okay, dann herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.